Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Isabel. Lieber säen oder lieber ernten?
Lieber säen.
Ich begrüße heute sehr herzlich Isabel Goller in der Radetzkystraße 1. Liebe Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Du hast Tourismusmanagement in Wien studiert, warst als Marketingkoordinatorin für eine Hotelkette und als Markenberaterin in einer Markenagentur tätig. Aktuell bist du Service-Designerin und Innovationsberaterin und du lehrst unter anderem an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn. Wenn man mit dir Mails schreibt oder dich auf LinkedIn besucht, dann springt einem als erstes Mal oder so ziemlich als erstes Mal ein großes handgeschriebenes What if entgegen. Was bedeutet das und was wäre denn, wenn?
Was bedeutet das? Das ist erstens mal ein Platzhalter, weil ich habe im Sommer mit zwei Kolleginnen gegründet und wir sind aber noch nicht fertig mit unserem Auftritt. Das ist so ein bisschen ein Platzhalter, aber ich liebe dieses What if einfach. Dieses Was wäre wenn ist auch Teil meiner Arbeit. Da stellen wir auch oft die Frage, was wäre wenn? Und ich denke, dass oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die Vorstellungskraft etwas ist, das wir brauchen und auch, dass wir wieder trainieren sollten. Ich glaube, dass dieser Muskel total verkümmert ist bei uns und wir ihn aber brauchen, vor allem, wenn wir all diese Dinge angehen wollen, die es zu tun gilt. Ich glaube, wir sind mitten in einem Wandel, das spüren wir ja alle. Und um gute Zukunftsbilder oder eine gute Zukunft zu gestalten, braucht es erst einmal eine Vorstellungskraft. Und darum komme ich immer wieder auf dieses What if, ich finde es einfach schön.
Das ist ja eigentlich auch die Tür, durch die Literatur geht, genau. Ja, wenn sie losmarschiert. Du bist aber nicht wirklich durch das literarische Schreiben mit Geschichten verbunden, sondern du erntest Geschichten. Was genau muss ich mir darunter vorstellen und um welche Geschichten geht es dir da?
Oh, das ist in vielerlei Hinsicht, hat auch mit meiner Arbeit zu tun, aber nicht nur. Ich finde das einfach spannend. Also in der Arbeit ist mal so, dass wir hier sehr, wir nennen das menschenzentriert arbeiten in den Prozessen, uns immer ganz genau anschauen, im ersten Schritt eigentlich, wenn etwas Neues entwickelt wird, für wen soll das sein, was brauchen die Menschen, wie ticken die, wer ist das eigentlich und uns da wirklich sehr stark mit den Menschen auseinandersetzen und deren Lebenswelt und deren Geschichten. Also das ist der Aspekt und Geschichten ernten ist tatsächlich, so wie wir das in der Vorlesung auch gemacht haben, als du uns besucht hast, eine Methode aus dem Storytelling, die ich sehr gut finde, um Erkenntnisse eben zu ernten aus Geschichten. Und wenn du dir vorstellst, ich glaube, wir alle wissen, dass die Menschen am besten lernen über Geschichten. Und das machen wir eigentlich seit jeher, oder? Wir sitzen uns seit Jahrtausenden im Kreis oder zusammen früher im Kreis ums Feuer und teilen Geschichten und lernen darüber, über diese Erfahrungen. Und das Schöne ist, dass das ein tiefes Lernen erzeugt. Darum finde ich das so interessant, auch diese Methode, dieses Story Harvesting, wie man sie nennt, weil sie einen tiefer eintauchen lässt, weil es da auch um Emotionen geht, nicht nur um diese Fakten. Also es ist einfacher, etwas zu lernen aus einer Geschichte, als wie von einem Slide mit Bullet Points. Ja? Da merken wir uns meistens nichts. Bei Geschichten ist es ganz was anderes. Es geht viel tiefer und schafft Verbindung. Darum finde ich das so interessant.
Ich finde das so spannend, weil es meine grundsätzliche Überzeugung trifft, dass das Erzählen und dem Zuhören von Geschichten tief in unserer DNA verwurzelt ist, weil es nämlich in den Ursprüngen der Menschheit der einzige Überlebensgarant war. Wenn wir früher nicht plastisch genug erzählt bekommen haben, wie man vor dem Säbelzahntiger flüchten kann, wenn wir da nicht genau zugehört haben, hätte es sein können, dass wir am nächsten Tag schon tot gewesen wären. Also ich finde das wirklich so, es trifft den ganz innersten Nerv und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit dieser Sehnsucht nach gut erzählten Geschichten auf die Welt kommt. Und Sprache ist natürlich eh so elementar für jeden von uns und von den ersten Lebenstagen an merkt man das ja auch schon den Kindern, wie sehr sie auf das Sprechen der Elternteile oder die entsprechenden Elternteile reagieren. Dass ich glaube, dass diese Methode so ganz tief an unseren ursprünglichsten Bedürfnissen ansetzt und Kräfte nach oben spielt. Jetzt hast du eben schon die Methode genannt, über die wir beide in Kontakt gekommen sind, aber da erzählen wir später noch drüber. Und du hast die Methode Collective Story Harvesting genannt, also so ein Kollektiv, also Geschichten aus einem Kollektiv sammeln, oder wie würdest du das übersetzen?
Ja, genau. Also es geht um das Kollektiv, es geht um das Gemeinsame, um das partizipative Tun, in dem Fall Ernten. Da gibt es verschiedene Rollen, eben jemand, wo die Geschichte erzählt und die anderen, die gut zuhören, um daraus eben aus diesen Erfahrungen, aus diesen Emotionen, aus allem, was aus dieser Fülle, was die Geschichte da bringt, zu lernen. Genau, also tatsächlich, so wie es der Name schon sagt, das ist eh beschrieben, nicht? Ernten aus den Geschichten und das gemeinsam. Also das Lernen findet eben das auch das Schöne auf allen Seiten statt. Also der Geschichtenerzähler lernt und kommt da tiefer durch das eigene Erzählen nochmal tiefer hinein in das, was er erlebt hat. Und die, wo zuhören, lernen. Also es ist wirklich, darum gefällt mir das so gut, weil es ein gemeinsames Lernen ist, ein kollektives Lernen ist.
Eben, und du verwendest diese Methode auch mit Studierenden der FH Vorarlberg. Und das war eben der Punkt, an dem wir beide die erste Schnittstelle miteinander hatten, weil ich 44 Studierenden aus dem ersten Semester an der FH Vorarlberg die Geschichte des künftigen Literaturhauses Vorarlberg und die Geschichte eines besonderen Projektes erzählen durfte. Magst du noch mal mit mir gemeinsam rekapitulieren, wie das damals abgelaufen ist? Und was mich noch interessieren würde, dann wäre, was passiert denn eigentlich mit den Ergebnissen, was passiert mit dem, was man geerntet hat?
Zuerst mal vielleicht, warum wir warum immer diese Methode für diese Lernreise hier ausgesucht haben. Ursprünglich wäre ja die Lernreise, ich habe vor 3 Jahren angefangen, so Lernreisen zu machen mit den Studierenden. In diesem ersten Semester, die Vorlesung heißt Soziales und Design und ist wie so eine Intro-Vorlesung in ihr Studium, wo wir darüber sprechen, was hat Gestaltung für eine Bedeutung, welche Aufgabenfelder gibt es da, was für Rollen. Und mir war es wichtig, diese ganze wunderbare Vielfalt der Gestaltung in ihnen zu eröffnen und sie zu begeistern. Gerade im ersten Semester, oder? Dass sie richtig Feuer fangen für das, was sie da jetzt gerade anfangen. Und dachte mir, ich kann ihnen schon Dinge erzählen und ich kann mit ihnen Übungen machen und Sachen, aber eigentlich, um auch diese Vielfalt kennenzulernen, müssen wir raus. Und dann haben wir uns auf Lernreisen gemacht zu Unternehmen und speziell eben zu denen, wo man nicht gleich denkt, ja, die haben mit Gestaltung oder Kreativen zu tun, so diese Kreativwirtschaftsunternehmen, sondern zu einem Bauernhof, zum Vetternhof waren wir beispielsweise oder Karak Fließen oder zu euch, also zu einem ganzen bunten, diese Vielfalt an Unternehmen auch uns anschauen, wo überall Gestaltung stattfindet und die findet ja überall statt.
Aber das ist so spannend, Isabel, weil ich da auch wirklich erst richtig drüber nachgedacht habe, als wir in den Kontakt kamen und ich mich gefragt habe, was bedeutet Gestalten eigentlich? In welchen Bereichen verortest du Gestalten? Also wo findet das überall statt?
Überall. Ich frage mich eher, wo wird nicht gestaltet? Also wirklich, wir Menschen gestalten, das kommt ja noch dazu, auch alle Lebewesen gestalten. Die Natur gestaltet. Also wir sind umgeben von Gestaltung. Und manchmal passiert Gestaltung bewusst. Also wenn der Gestalter da sitzt und sagt, okay, ich entwickle hier etwas, ich gestalte, bewusste Gestaltung, vieles passiert unbewusst. Das ist etwas Lebendiges, etwas, wo iteratives, ein Prozess Für mich ist Gestaltung etwas ganz Großes und eben nicht nur, wenn man jetzt eben aus Sicht der Intermedia denkt oder ja, wenn man drauf schaut und manche sich denken, aha, die machen da eben Videos oder schöne Corporate Designs. Nein, da geht es um viel mehr. Also es werden Prozesse gestaltet, Services, Produkte, natürlich Kommunikation, aber Gestaltung ist eben viel, viel vielfältiger als wie eben nur so, wenn man jetzt an diese Designgeschichten denkt, wie man sie halt vielleicht als erstes im Kopf hat, oder?
Genau, also wir erleben das ja mit dem künftigen Literaturhaus gerade auch. Wir gestalten ein Haus, wobei fairerweise muss man sagen, das gestalten gerade eigentliche Architekten. Und trotzdem gestalten wir in Ansätzen schon das Innenleben, das programmatische Innenleben für das Haus. Wir gestalten aber auch Teamstrukturen und Arbeitsprozesse und visuelle Effekte nach außen. Und das war der Grund, glaube ich, warum wir bei dir ein bisschen in den Fokus für diese eigentlich vorgenommene Lernreise gerückt sind, die wir beide dann leider absagen mussten.
Genau. Aber das war eben das Aber und, eher und, würde ich sagen, in dem Fall. Das hatte ich schon einen Vorteil vom letzten Jahr. Da ist das, war das ja auch schon so, dass ich da umschwenken musste mit dem Konzept und haben mir dort eben gedacht, wie schaffe ich das? Weil die Lernreisen, die waren so berührend und so besonders, dass ich mir dachte, okay, wie kriege ich das jetzt digital hin?
Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, wir mussten die Lernreise absagen wegen des Lockdowns.
Genau.
Es war dann einfach verunmöglicht.
Genau. Ja. Und letztes Jahr war es eben auch schon digital und dann dachte ich mir so, was tue ich denn jetzt? Wie schaffe ich vor allem diesen Moment, dass sie so berührt sind auch von diesen Geschichten, dass sie da, wie kriege ich das hin in diesem digitalen Raum? Und bin dann irgendwie auf diese Geschichten erzählen und auf diese Methode gekommen und habe gedacht, okay, das kenne ich auch nur vom physischen Raum und damit tun und weiß, dass das wunderbar ist und auch, was das da erzeugen kann für eine tolle Atmosphäre und Verbindung zwischen den Menschen und welche Erkenntnisse man da nicht alles rausholen kann. Geht das digital? Keine Ahnung. Und dann habe ich es einfach probiert und das ging eigentlich sehr gut. Ja, und habe das heuer fortgeführt. Ja.
Genau, und das war der Punkt, wo wir auf den Plan getreten sind und eben unser Haus erzählen durften und ein besonderes Projekt, das wir eben gerade konzeptionieren und gestalten. Und da geht es darum, dass wir Lyrik im virtuellen Raum erfahrbar machen möchten. Und deine Studierenden sind in dieses Gespräch mit mir vorbereitet hineingegangen, nämlich sie waren mit drei Fragen ausgestattet. Was für drei Fragen waren das und warum ist das so wichtig, dass die in diesen Prozess mit Fragen hineingehen?
Das waren sogar mehr Fragen,
was ich nicht wusste.
Eine Fülle an Fragen war das. Ja, das ist das, die Zuhörerinnen bekommen Fragen mit, zu denen sie besonders hinhören sollen in der Geschichte. Also es gibt auch Zuhörerinnen, die ohne Frage zuhören, auch das ist schön und wichtig, aber manches haben wir vor den Gruppen aufgeteilt, haben Fragen mitbekommen, um da wirklich auch ganz fokussiert darauf hinzuhören und dazu zu ernten eben. Und die Fragen haben wir uns vorab gemeinsam überlegt, was interessiert uns da eigentlich, was möchten wir lernen? Und da ging es um, was waren das alles für Fragen? Ich glaube, hör auf, wann hast du gehört, dass es einen bestimmten oder besonderen Moment oder Durchbruch, einen Wendepunkt in der Geschichte jetzt von Frauke gab? Welche Protagonisten kamen denn vor in der Geschichte? Was ist da passiert? Welche Prinzipien, welche Haltungen hast du denn in der Geschichte gehört oder gespürt? Natürlich auch zur Gestaltung kann man fragen, was für Gestaltungsherausforderungen hast du denn gehört in der Geschichte? Also da auch, ich weiß nicht, waren, glaube eher 7, 8 oder so Fragen, zu denen da die Studierenden, und das waren so fast 50 Personen, zugehört haben, also immer mehrere Personen pro Frage, und danach eben das wieder zurückgespielt haben in den Raum, zurück auch zur Geschichtenerzählerin, das warst du bei uns, und dann nochmal wieder zurückreflektiert von dir zu den Studierenden, genau. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Genau, und eine Frage durfte ich ins Spielfeld werfen und die hatte eben mit unserem Projekt im virtuellen Raum zu tun. Meine Frage an die Studierenden war, finde dein Lieblingsgedicht, stell dir vor, du könntest in das Gedicht hineingehen, was möchtest du dort tun? Und wir haben unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Also diese Ergebnisse sind direkt an uns gegangen und die sind zum Teil so berührend. Also ich hab ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn ich in, also es waren ganz unterschiedliche Gedichte und es sind ganz unterschiedliche Impulse natürlich gekommen. Und ohne auf die einzelnen Gedichte jetzt einzugehen, möchte ich einfach nur mal kurz einen Einblick geben, was die Studierenden dort geäußert haben. Wenn ich in das Gedicht gehen könnte, würde ich mich hineinsetzen und hätte einen Ort der Auszeit und der Ruhe. Würde ich dem Gedicht antworten wollen? Würde ich von den Erdbeeren im Gedicht naschen wollen? Würde ich gern wissen, welche Farben die einzelnen Worte hätten? Würde ich die Wände wie Papier aufreißen? Würde ich einen Höhenflug machen wollen? Würde ich alle Satzzeichen entfernen, außer die Gedankenstriche? Würde ich in einer tosenden Szenerie auf einem Hausdach stehen und alle Verse von oben anschauen? Wenn ich in das Gedicht hineingehen könnte, würde ich es umarmen.
Also das Gott, sind, ja, das da sind hast du eins rausgesucht, was mir auch, kriege auch wieder gleich Gänsehaut. Also das Wahnsinn, was da gekommen ist, oder? Das war so berührend.
Also für uns ein großer Reichtum an ganz wertvollen Impressionen, die sie mit uns dort geteilt und geschenkt und die sie uns geschenkt haben. Und ich habe auch immer wieder gelesen, eigentlich gehe ich Lyrik eher aus dem Weg, aber jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht. Einige haben mir geschrieben, dass sie mit ihren Eltern gesprochen haben, was es denn für Gedichte gibt. Andere sind mit ihren Geschwistern in alte Schulunterlagen gegangen. Und diese Idee, dass, oder diese Vorstellung, das Bild, dass da so viele junge Menschen sich auf die Suche nach Lyrik gemacht haben und sich auch wirklich richtig aktiv für etwas oder gegen etwas entschieden haben, das berührt unser Herz schon sehr, ja, und macht unser Herz sehr weit. Und all diese Impulse, die uns die Studierenden geschenkt haben, fließen bei uns jetzt direkt in den ästhetischen Konzeptionsprozess für dieses Lyrikprojekt hinein. Was machen die Studierenden denn mit den Ergebnissen des Collective Story Harvesting?
Da gibt es nochmal so eine Metaebene, weil sie ja mehrere Geschichten hören, also das von euch, vom Literaturnetzwerk Vorarlberg, aber eben auch von den anderen Unternehmen, die bei uns zu Gast waren, diesmal bei uns im digitalen Raum oder wo wir sonst hingehen. Genau, also da gibt es eine Meta-Ernte über all diese Gespräche, wo wir uns dann anschauen, okay, was können wir jetzt da wirklich mitnehmen für uns als Gestalterinnen? Was haben wir jetzt da gelernt, ja, aus diesen ganzen Fragen? Und das ist etwas, ja, das nehmen Sie dann mit hinein in Ihr Semester, mit hinein in alle, die noch kommen. Ja? Und ja, also ganz speziell diese Abgaben und das ist eben auch das danach, dass jedes Unternehmen oder jede Organisation, die da mit uns mitgestaltet, diese Geschichten, Erzählrunden, dürfen eine Frage mitgeben und das ist einfach nur ein Geschenk und jedes Mal so eine Freude, die Sachen zu lesen, wenn man merkt, wow, man hat jetzt, ja, da ist ein Funke übergesprungen einfach. Da entsteht Interesse oder, ja, da passiert einfach etwas. Ja. Es kommt etwas in Bewegung, oder? Und was da kommt, es ist so viel da. Also man hört ja echt oft, und das kann ich nicht bestätigen, dass die jungen Menschen und die Studierenden und die interessieren sich für gar nichts. Ich mache genau das Gegenteil. In meiner Erfahrung ist es genau andersrum. Ich weiß nicht, oder? Wenn du das siehst, denkst du, wow.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich habe ja auch an der PH Vorarlberg gelehrt und war einige Zeit lang mit eine Randnotiz im Schulsystem. Und meine Erfahrungen sind eben genauso. Ich glaube, die größte Geschichte, die man ernten kann, liegt eigentlich mit in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und mit Kindern, Jugendlichen und, absolut, und jungen, ja, Erwachsenen.
Mhm. Ja, voll. Und mich hat es auch so gefreut, dass gerade die, wo gesagt haben, boah, haben wir mit dem Thema nicht auseinandergesetzt oder das ist etwas auch so negativ behaftetes von der Schule noch. Weil ich mir eben denke, Geschichten, das Wort, Lyrik, ein gutes Buch, was auch immer, ja, das ist so wichtig, eben um uns zu trainieren in dieser Vorstellungskraft. Also wenn man da sieht, was da passiert oder was sie da zurückgebracht haben über diese Lyrik, wie sie da hineingehen wollen würden in diese Gedichte. Die einen klettern auf Buchstaben, die anderen riechen, die anderen sehen, die anderen hören Musik. Ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Dann spürt man, dass die Lyrik uns genau das entfachen kann, oder? Diesen Funken, diese Vorstellungskraft. Und das ist so ein Nährboden. Das ist schade, wenn man das verliert, weil es in der Schule irgendwie negativ, keine Ahnung, was da passiert, ja. Und schön, wenn man es wieder zurückkriegt.
Ja, und zurückkriegen wir es mit der Frage, what if?
Genau.
Liebe Isabelle, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und dass du uns einmal mehr dafür sensibilisiert hast, wie viel Kraft im Geschichtenerzählen und im Hören von Geschichten stecken kann und steckt. Danke für deinen Besuch, Isabelle.
Vielen Dank.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.